Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Abschied von einer Stadionlegende, ein letztes Mal Dreisamstadion.
Antonio Di Salvo ist der neue Kunz. Wir stellen ihn vor.
Und wir erklären, warum Max Verstappen der Konjunktiv-Weltmeister ist.
Und wir liefern euch die wichtigsten Fakten vor dem Ryder Cup Start heute Abend.
Ja, da sind am heutigen Freitag die Themen des Tages, Stand jetzt 7.07 Uhr. Und dazu gibt's wie immer Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da wird's historisch, die einzige DDR-Sportlerin, die jemals des Dopings wahrhaftig und direkt überführt wurde.
Die Arme, dabei gab's da so viele. Naja, guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, pickepacke voll mit Informationen und der Sportinformationsdienst SID hat uns dabei unterstützt. Und ja, dann lass uns jetzt starten. Andreas Wurm hier.
Ist eben doof, wenn man sich erwischen lässt, aber...
Ja, das ist immer so bei allem, ja.
Ich bin Malte Asmus und wir begrüßen euch ein letztes Mal vor dem Wochenende und an dem ist Abschied nehmen angesagt vom Dreisamstadion, nämlich das Heimspiel des SC Freiburg gegen den FC Augsburg wird das letzte Heimspiel vor dem Umzug des SC ins neue Europaparkstadion. Ja, da geht eine Ära zu Ende. Du warst oft da, Andreas. Was hat denn für dich den Reiz dieses Stadions ausgemacht?
Wer einmal in diesem Stadion war, Malte, der muss dieses Stadion lieben, denn es hat so gar nichts von Bundesliga, sondern es hat etwas, du kommst da hin und da denkst du dir, egal aus welcher Region du stammst, wenn du nicht gerade mit einem großen Stadion in deinem direkten Umfeld groß geworden bist, denkst du, ja, hier ist der Fußball zu Hause. So ist das bei diesem Stadion, ja. Ich war da häufiger mit der U21-Nationalmannschaft, die hat dort gekickt und da denkst du, die Bäckersfrau hat jetzt gerade seit 2 Stunden Feierabend, jetzt stellt sie sich noch ans vorne an den Ticket-Counter und reißt irgendwie die Tickets ab. Und all das, was in diesem Stadion versprüht wird, ist das, was so konträr dem kommerziellen Fußball ist. Mhm. Und das war dieses schöne an diesem Stadion, da wo die Busse vorfahren, da gehst du so 2-3 Stufen hoch und dann bist du durch einen kleinen Kabinengang gegangen und ich sage dir, jedes Dorfstadion hat eine mindestens genauso gute Umkleidekabine wie die Gästekabine in diesem Stadion. Ist der absolute Hammer.
Man könnte ja fast sagen, ein Stadion wie Christian Streich.
Es ist so. Und ich hoffe, dass sie sich das Trainingsgelände dort so erhalten, wie es ist. Da bin ich gar nicht richtig im Bilde, ob die jetzt dann mit der ganzen Musik umziehen. Aber es gibt eben kein zweites Stadion, finde ich, wo der Trainer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, schließt es direkt vor seinem Trainerbüro an und all das. Ich meine, es ist krumm und schief, der Platz ist kleiner, der Platz fällt in die eine Richtung ab und so. Und trotzdem ist es für mich das liebenswerteste Stadion, das es in der Bundesliga gab. Und ich werde es in bester, wirklich allerbester Erinnerung behalten.
Und der SC Freiburg bestimmt auch. 996 Tore fielen in der Bundesligaspielzeit des SC Freiburg insgesamt, also zusammengenommen die Freiburger Tore und die Tore des Gegners. Vielleicht kriegen wir am Wochenende die 1000 noch voll. Das wäre doch was. Ja.
Ach, das, eigentlich wäre es richtig schön. Das wäre wirklich ein krönender Abschluss, muss man sagen, einer langen Fußballkarriere dort. Und ich gönne dem SC Freiburg alles und vor allem eben auch ein neues Stadion, neue Infrastruktur. Das war wirklich natürlich alles ein bisschen, ne? Bisschen hemdsärmlich. Aber es war eben auch noch charmant. Und ich gönne ihnen das neue Stadion, aber ganz ehrlich, mein Herz hängt an diesem alten Kasten.
Stand jetzt aktuell.
Einmal können wir den Kasten ja noch in Aktion erleben, aber das ist das Wochenendspiel. Wir starten mit einer faustdicken Überraschung in die Sendung. Nicht die von uns neulich als heiße Kandidaten für den U21-Cheftrainerposten gehandelten Wolf Wörns oder Klose sind zum Zug gekommen beim DFB.
Nee, der DFB überrascht mit einer Beförderung von Antonio Di Salvo. Der wird vom Co. zum Cheftrainer befördert. Wohl auch dank der Fürsprache von Hansi Flick, der hatte ja bei der Besetzung eine wichtige Rolle gespielt und ein mächtiges Wörtchen mitgeredet.
Ja, und der ist von Di Salvos Fähigkeiten voll überzeugt, wenn der DFB jetzt schon so überrascht, wen zaubern die als Präsidenten aus dem Hut, aber das ist eine andere Geschichte, ne?
Ja, das stimmt allerdings, ja. Also ich finde diese Lösung ist, finde ich jetzt super anders als Klose, Wörns und Wolf. Ist er aber eher ein unbeschriebenes Blatt, muss man sagen. Malte, klär uns auf. Wer ist Antonio Di Salvo?
Er ist auf jeden Fall einer, von dem Hansi Flick völlig überzeugt ist und von dem er gesagt hat, Umgang mit Spielern, Mannschaftsführung, das passt alles. Er hat absolut die menschlichen Qualitäten für das Amt. Naja, und die fachlichen sowieso. Di Salvo, Deutsch-Italiener, als Jungprofi früher mal bei Bayern München aktiv gewesen, hat in der Champions League-Saison 2000/2001 sogar mal 6 Spiele für die Profis bei Bayern absolviert, aber konnte weder da richtig überzeugen, als auch nicht bei Hansa Rostock 1860 und dann auch bei Kapfenberger SV in Österreich. Das war jetzt auch nicht so berühmt, da konnte er sich jetzt auch als Spieler nicht nennenswert in Szene setzen, hörte dann mit der Karriere auf, wurde Trainer, stieg bei Bayern als Jugendtrainer ein und kam dann 2013 zum DFB und war dann an der Seite von Stefan Kunz in 3 EM-Finals und bei 2 Titeln dabei. Also er ist eng mit den Erfolgen der U21 auch verbunden.
Ja, und er ist auch eng mit dem Duktus verbunden, muss man sagen. Also während Stefan Kunz wirklich ein Mann war, der die Jungs fast schon auf Augenhöhe als väterlicher Freund angesprochen hat, war Di Salvo natürlich auch einer, der die Leistungen abgefragt hat. Als Co-Trainer, das ist ja ganz oft so, dass das so passiert. Und ich glaube, jetzt hat der DFB auch eine gute Mischung gefunden. Jetzt ist nämlich Di Salvo an erster Stelle und ist der sozusagen auch das Spielsystem und natürlich auch den Drill so ein kleines bisschen, aber trotzdem die gute Ansprache hat. Ja. Und wir kommen gleich noch zu, es gibt ja auch einen Co-Trainer, der dann auch noch eine wichtige Rolle mitspielt. Wir wollen Kontinuität in unseren Trainerstäben und unseren eigenen Leuten stetig weiterentwickeln und ihnen Vertrauen schenken. Das hat Oliver Bierhoff zur Beförderung gesagt. Und dass sich Di Salvo, du hast es angesprochen, mit Hansi Flick gut versteht, soll ja nicht der Schaden sein der U21. Wird sicher dann eher mit als gegeneinander gearbeitet werden.
Na, das glaube ich auch. Und dazu kommt, dass Di Salvo ja, du hast es eben schon angedeutet, noch jemanden an die Seite kriegt. Prominente und erfahrene Unterstützung kriegt er. Trainerlegende Hermann Gerland wird nämlich sein Assistent. Und das ist doch auch eine kleine Überraschung nicht. Man hat ja schon gehört, dass da irgendwas zwischen DFB und Gerland gekungelt wurde, dass da gesprochen wurde. Man dachte ja erst eher, oh, geht vielleicht mit Flick zur A-Nationalmannschaft. Nee, der Gag war, zur U21 kommt er und das schon ab 7. Oktober.
Ja, und das ist auch eben auch wahnsinnig gut, denn wenn man zum Beispiel die ehemaligen gerade im Abgesang sozusagen, als er dann beim Bayern ausgeschieden ist, wenn man das gehört hat, er hat viele, viele Top-Bayern-Spieler auch in ihrer Karriere begleitet und viele auch, die jetzt internationale Stars sind, der hat auch die richtige Ansprache, der kann mit jungen Leuten, der hat diese Autorität, aber trotzdem auch diesen liebevollen Umgang, was man ihm so gar nicht zutraut, wenn man ihn ab und zu mal reden hört. Also, wie ich finde, genau die perfekte Kombination, 7. Oktober, du hast es angesprochen, dann steigt das Debüt des neuen Duos ausgerechnet in Di Salvos Geburtsstadt in Paderborn gegen Israel. Passt wie Faust aufs Auge, muss man
jetzt
sagen.
Jetzt muss man aber noch eins sagen. Wir hatten ja mal vor ein paar Jahren, wurde ja immer gesagt, Freiburgerisierung des DFB. Mittlerweile sehr viel Bayern, ne?
Sehr viel Bayern, das stimmt allerdings, also ich glaube, die machen ja auch da nicht so viel falsch, ja, und dann, ja, lassen wir sie mal laufen, oder? Könnte ganz gut klappen. Dafür, dass der DFB auch häufig genug auf den FC Bayern schimpft, weil die natürlich ob ihrer Position im Weltfußball auch eine ganz spezielle Ansprache beim DFB haben und Forderungen, also Einforderungen sozusagen haben, glaube ich, macht sich der DFB das dann jetzt auch zunutze. Warum eigentlich nicht?
Top und Flop.
Top des Tages ist das Exekutivkomitee der UEFA. Ja, tatsächlich. Wir hätten nicht gedacht, dass wir das nochmal so sagen könnten, aber die können auch mal was richtig gut machen. Die haben mich entschieden, dass die Preisgelder für die Teilnehmerinnen der Frauen-Europameisterschaft 2022 in England im Vergleich zur vorherigen Europameisterschaft verdoppelt werden und die abgestellten Vereine kriegen erstmals auch noch was ab. Das ist doch mal top.
Ja, und Flop des Tages ist Ex-Radprofi Björn Thorau. Der wurde von der NADA nämlich wegen diverser Dopingvergehen zu einer Sperre von knapp 10 Jahren verurteilt. Zu Last gelegt worden sind ihm im Zeitraum von 2010 bis 2014 zum Beispiel Gebrauch oder Versuch der Gebrauch verbotener Substanzen und verbotener Methoden, Besitz verbotener Substanzen oder verbotener Methoden sowie das Inverkehrbringen oder der Versuch des Inverkehrbringens verbotener Substanzen oder verbotener Methoden. Klingt alles komisch, aber heißt unterm Strich bloß, der hatte was mit Doping zu tun. Und deshalb werden seine Ergebnisse zwischen 2010 und 2021 auch annulliert. Ist also quasi nie mitgefahren. Und Doping, das liegt bei der Familie Thurau, ich hätte jetzt fast gesagt, im Blut. Das ist jetzt im doppeldeutigen Sinne durchaus wahr, denn auch schon sein Papa Didi, der war mehrfach positiv getestet worden und hatte später ja auch Doping zugegeben.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende, da wird in Sochi der Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in der Formel 1 fortgesetzt. Der Red Bull-Pilot, der hat einen minimalen Vorsprung von gerade mal 5 Punkten.
Ja, das Bittere aber an der Sicht von Verstappen, das Bittere aber aus der Sicht von Verstappen ist, der Vorsprung könnte viel, viel größer sein. Er hat eigentlich alles, was er dazu braucht, die fahrerische Qualität, das beste Auto im Feld, aber das reicht eben nicht.
Ja, das stimmt, aber es gab eben auch sehr viele ärgerliche Unfälle. Unfälle, die Punkte gekostet haben, in Silverstone zum Beispiel oder in Budapest. Da konnte Verstappen jetzt nicht direkt was dafür. Da hatten Hamilton und Bottas jeweils die Unfälle ausgelöst, aber Verstappen hat das um wertvolle Zähler gebracht.
Ja, und der letzte, durch den dann beide leer ausgegangen sind, liegt erst 2 Wochen zurück. In Monza war das, ihr erinnert euch vielleicht, da eskalierte der Titelkampf zwischen den beiden unfassbar. Verstappen und Hamilton lagen nebeneinander in der Schikane und dann krachte es, der Red Bull hob ab, schob sich oben auf den Mercedes und nur Halo, also das Sicherungssystem, verhinderte dabei Schlimmeres.
Ja, Monza, das war so quasi die Eskalation des Titelkampfes, aber irgendwie auch nur die logische Folge der vergangenen Monate. Tja, und nun geht's nach Sochi. Und in Sochi, da gilt, wie so oft in diesem Jahr, eigentlich müsste Verstappen dort gute Chancen haben. Aber ihr wisst, wie der Satz weitergeht. Es kommt nämlich ein Aber. Und diese Aberliste, die ist gerade in Sachen Sochi sehr, sehr lang.
Ja, also geht schon mal damit los, dass Verstappen keinesfalls von der Pole Position ins Rennen gehen wird, denn die Stewards hatten die Schuld für den Crash in Monza dann doch bei Verstappen gesehen und ihn dann für Sochi eine Rückversetzung um 3 Startplätze aufgebrummt.
Ja, und dann ist Sochi ja sowieso schon fast traditionell absolutes Mercedes-Terrain. Es gibt kaum eine Strecke im Formel-1-Kalender, auf der Mercedes sich in den letzten Jahren so ja wirklich wohlgefühlt hat wie in Sochi. Klar, eine Zahl, die das untermauert. Seit 2014 haben die Silberpfeile dort alle Rennen gewonnen.
Ja, und sie hatten schon in der gesamten laufenden Saison durch fehlerfreie Vorstellungen und starke Strategie und Taktik alle vermeintlichen Nachteile ihres Autos und die sind durchaus da ausgleichen können.
Ja, das Selbstvertrauen und die Erfahrung, die man eben aus 7 Jahren an der Spitze so ziehen kann, die kann man dann auch so ausspielen. Von daher gut möglich, dass es am Ende dann wieder heißen wird, Verstappen war gut, aber...
Heute in der Sportgeschichte.
Dann blicken wir mal zurück. Heute erinnern wir uns anlässlich ihres 65. Geburtstags an Ilona Slupjanek. Sie wurde in den 70ern und 80ern Europameisterin und auch Olympiasiegerin im Kugelstoßen und hält immer noch den deutschen Rekord.
Noch mehr Berühmtheit erlangte sie aber dadurch, dass sie als erste und einzige offizielle Dopingfall im DDR-Sport in die Geschichte eingegangen ist. 1977 wurde Slupjanek bei dem Europapokal in Helsinki bei der Wettkampfkontrolle positiv auf Nandrolon getestet.
Ein Jahr Sperre war die Folge und für die DDR war das natürlich eine peinliche Sache damals, gerade so im Klassenkampf, im Kampf mit dem kapitalistischen Westen. Da wollte man sich solche Fehler natürlich nicht öffentlich nachsagen lassen. So ein Fehler durfte sich nicht wiederholen, daher gab es auch Konsequenzen. Kein DDR-Sportler durfte mehr ungetestet ins kapitalistische Ausland reisen. Das klingt jetzt fast wie Corona, aber es ging tatsächlich damals um Doping. Und das staatlich verordnete Dopingsystem der DDR wurde dann auch noch ein bisschen intensiviert und ausgefeilter.
Naja, kann doch nicht so schwer sein, sich nicht erwischen zu lassen, ne? Also ich meine, ja, und so konnte Slupjanek unbehelligt ihre Erfolge dann einfahren. Sie holte zum Beispiel Gold bei Olympia in Moskau und Europameisterschaftsgold 1982.
Aber auch später über das Dopingsystem in der DDR wollte sie nach der Wende dann auch nie so richtig reden, hat immer gesagt, das ist kein Thema, das hat mit mir natürlich nichts zu tun, das haben andere entschieden, das müssen andere klären. Ja, so lauteten dann ihre Statements zu diesem Thema.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt kommen wir zum Golf. Mit einem Jahr Verspätung startet heute heiß ersehnt, lang ersehnt, groß erwartet das prestigeträchtige Duell zwischen den USA und Europa um den legendären Ryder Cup.
Ach, ich freue mich drauf. Schön, dass es endlich wieder losgeht. Der Golf-Kontinental-Wettbewerb zieht mich, dich, ach und Millionen von Zuschauern und natürlich auch viele, viele Tausende vor Ort in seinen Bann. Gespielt wird in Whistling Straits in den USA, dem Ort, an dem Martin Keimer 2010 sein erstes Major gewann. Ein Grund, warum er als Vizekapitän dem Team Europe angehört. Warum heißt das Ding aber eigentlich Ryder Cup?
Weil ihn ein englischer Saatguthändler namens Samuel Ryder damals gestiftet hatte. Der spielte selber gerne Golf, war fasziniert auch von diesen Kontinentalduellen damals zwischen den USA und englischen Teams, fand allerdings den Modus, das Format, das damals benutzt wurde, nicht so gut und deshalb trieb er die Veränderung der Spielform voran und hat dann auch einen Pokal gestiftet, diese Trophäe, um die es da noch heute geht, 1927 war das. Den nannte man dann nach ihm Ryder Cup und seit 1929 wird sie ausgespielt.
Und es ist eine schöne Trophäe, eine legendäre Trophäe. Erinnert mich auch immer so ein kleines bisschen an den Pokal von Wimbledon. Auch der hat so einen ganz eigenen Blick, wie ich finde. Erst war es das Duell USA gegen Großbritannien, dann stießen die Iren dazu und seit 1979 duellieren sich die USA und Europa. Nach welchem Modus, Malte, wird gespielt?
Also insgesamt gibt es 28 Partien ausgetragen, jeweils 4 Foursomes und Fourballs am Freitag und Samstag und dann am Schluss die 12 Einzel am Sonntag, die bringen dann die Entscheidung und dem Team aus Europa, die eben reichen als Titelverteidiger, 14 der zu vergebenen 28 Punkte bei Punktegleichheit, dann wird der Titelverteidiger erneut zum Sieger. Und die Herausforderer aus den USA, die müssen mindestens 14,5 Punkte haben, um den Cup dann auch zurückzuerobern. Und gespielt wird im sogenannten klassischen Matchplay-Format. Gewertet wird bei allen Duellen daher nur die gewonnenen Löcher. Eine Runde ist beendet, sobald der Gegner auf den verbleibenden Löchern einen Rückstand gar nicht mehr aufholen kann. Und das bedeutet dann, die Schlusswertung einer Partie lautet zum Beispiel 3-2, also 3 Löcher Vorsprung bei noch 2 ausstehenden Löchern. Fällt erst am letzten Loch die Entscheidung durch einen Lochgewinn, heißt das Ergebnis 1-up, 1 auf.
Ryder Cup. Da treffen die besten Spieler der Welt aufeinander. Für alle, die ja nicht so im Golf zu Hause sind, wer sind denn die Stars dieser beiden Teams?
Also der Star ist auch immer so irgendwie der Kapitän. Steve Stricker ist das bei den USA und Patrick Harrington bei Europa. Die spielen aber selber nicht mit. Sie coachen mehr oder weniger zusammen mit ihren Vizekapitänen. Die 12 Spieler stellen die auch auf, fügen die dann auch zu diesen Foursomes und Fourball-Paarungen zusammen. Und bei den Europäern, da haben wir natürlich den Weltranglisten-Ersten und US Open Champ John Rahm aus Spanien zu bieten. Das ist so der Headliner aus europäischer Sicht. Aber vom Papier her und von der Masse an Weltklasse-Spielern sind die US-Amerikaner erstmal hochkarätiger besetzt. Da ist der British Open-Sieger Colin Morikawa dabei. Da ist das Kraftpaket Bryson DeChambeau dabei. Der zweimalige Major-Sieger Dustin Johnson und natürlich auch der FedEx Cup-Champ Patrick Cantlay.
Also, hört sich verdammt stark an, aber das war nicht immer nur der Grund. Also, es ist nicht, du musst nicht immer das allerbeste Team haben, sondern es gibt gerade beim Ryder Cup so viele andere Parameter. Deswegen, wer gewinnt es diesmal?
Ja, Papierform, das spricht für die Amerikaner, aber du hast es gesagt, da kommt noch mehr dazu. Teamgeist, Zusammenhalt, du musst deine Emotionen kontrollieren können, musst natürlich auch dich, ja, diesem Druck, den die Zuschauer aufbauen, dann irgendwie stellen können. Und da haben die Europäer zuletzt häufig besser ausgesehen. Also 2018 zum Beispiel in Paris, da haben auch damals alle gesagt, ah, die USA haushoch überlegen, am Ende hat Europa gewonnen. Also auch wenn sie jetzt natürlich auswärts antreten, die Fans der Amis sicherlich ziemlich abgehen werden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Europäer das trotzdem gewinnen.
Naja, aber da darf man sich nicht wundern. Also wenn ihr irgendwann mal irgendwie so ein paar Bilder irgendwo im Fernsehen seht oder sowas in der Richtung und denkt, Golf, das ist doch so ein elitärer Sport und der verfügt auch über eine Etikette, Malte, beim Ryder Cup ist das so ein kleines bisschen ausgehebelt, ne?
Da vergisst man seine Manieren schnell. Zuschauer, Fans, Spieler, alle.
Ja, also nicht wundern, wenn da auch mal Spieler ausgepfiffen oder wenn es laut ist auf der Spielbahn oder so. Also das findet normalerweise nicht statt beim Ryder Cup. Schon auch das gehört zum Charme und alles, was ihr wissen müsst zum Ryder Cup, gibt's natürlich dann am Montag bei uns, also auf jeden Fall. Ne? Ihr könnt es natürlich bei uns auch immer reinhören und es gibt immer die Informationen dazu auf meinsportpodcast.de sowieso und überall, wo es Podcasts gibt. Ich darf euch ganz warm ans Herz legen, Maltes Baby, nur Golf, denn Malte, du hast Ahnung und du gibst sie gerne weiter.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Formel 1 und Ryder Cup bestimmen das Wochenende. Dazu kommt noch Tennis, der Laver Cup. Das ist auch eine tolle Geschichte, das Duell zwischen Team Europa und dem Rest der Welt, das bisher dreimal von den Europäern gewonnen wurde, die allerdings ohne Nadal und ohne Roger Federer auskommen müssen.
Genau, und dann ist ja noch Fußball-Bundesliga heute mit dem Duell zwischen Aufsteiger Fürth und Meister Bayern. Da geht er los, der sechste Spieltag. Fürth wartet ja immer noch auf den ersten Bundesliga-Heimsieg der Vereinsgeschichte. Tja, und die Bayern, die sind wieder so richtig in Torlaune. Und vor allem steigt dann am Samstag ja noch das Borussia-Duell zwischen Gladbach und Dortmund mit dieser hochbrisanten Rückkehr von Marco Rose an alte Wirkungsstätte.
Oh ja, da wurde jetzt auch viel, viel dreckige Wäsche nochmal gewaschen um Marco Rose. Hätte sie alle belogen und betrogen. Naja, wird alles eine Rolle spielen, auch an diesem Wochenende. Und wir schauen, wir haben es gerade ja auch schon gesagt, in der Formel 1, da startet das Rennwochenende mit den ersten beiden freien Trainings auf dem Sochi Autodrom. Ab 10.30 Uhr können die Teams auf der 5,848 Kilometer langen Strecke, also die Runden drehen. Und ein bisschen testen. Um 14 Uhr startet dann der zweite Durchlauf.
Und über all das halten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News, die Bundesliga live und ja, ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch. Wenn ihr morgen Abend reinhört, könnte es sein, dass wir uns da über den Weg laufen in Sachen Golf. Einfach mal reinhören im Webstream auf sportradiodeutschland.de oder über DAB+. Heute Abend natürlich, morgen habe ich ja gar keine Zeit.
Und ab 7.07 Uhr sind wir dann eben auch wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Ja, wir haben für euch natürlich da Sport für die Ohren vorbereitet. Rund um die Uhr, große Auswahl, klickt euch einfach mal durch. Bis Montag. Schönes Wochenende. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.